Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 16. April. Heute wandern wir aus und ein.
Migration ist kein Einweg. Das ist eine transnationale Geschichte und damit werden wir uns noch sehr viel beschäftigen in der Zukunft.
Die Schweiz ist kein Sonderfall in der globalen Migrationsgeschichte. Das zeigt die Ausstellung «Die Schweiz anderswo in Schweiz». Und
hier im Tempel, ich bin auch tätig als ein interreligiöser, interkultureller Mediator. Das heißt, wenn irgendein Konflikt liegt, ich bearbeite mit diesem Konflikt lösend.
In einer fremden Kultur ist man manchmal froh um jemanden, der vermittelt. Genau das tut Sassi Kumar Tharmalingam im Berner Haus der Religionen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Noel Grossenbacher für uns recherchiert.
Das ehemalige Munitionslager der Armee im Berner Oberland ist gefährlich. Zu diesem Schluss kommt ein Expertenteam im Auftrag des Bundesamts für Umwelt. Es bestehe ein nicht akzeptables Risiko für die Bevölkerung, so das Bundesamt. Nach der Explosionskatastrophe in Mittholz vor 62 Jahren liegen heute noch viele hundert Tonnen Sprengstoff unter der Erde. Das Munitionslager wird nun verstärkt überwacht. Das Eidgenössische Departement für Bevölkerungsschutz, VBS, arbeitet an einer Lösung, um das Explosionsrisiko in Mittholz zu mindern. Die AHV verbucht einen Verlust von 2,2 Milliarden Franken. 2018 hat die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV mehr Geld für Renten ausgegeben, als sie an Beiträgen eingenommen hat, wie verschiedene Medien berichten. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen schrumpft die arbeitende Bevölkerung, während die Zahl der AHV-BezügerInnen steigt. Zum anderen gab es ein Börsentief letzten Winter im In- und Ausland. Der große Verlust dürfte die kommende Abstimmung zu der sogenannten AHV-Steuervorlage anheizen. Wird die Vorlage angenommen, ändert sich die Besteuerung von Unternehmen und die Finanzierung der AHV. Die Steuereinnahmen der Kantone würden künftig sinken und die AHV-Einnahmen steigen. Ein Feuer zerstörte letzte Nacht große Teile der Kathedrale von Notre-Dame in Paris. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Die Hauptstruktur sei gerettet, der Schaden im Dachstock und im Innern aber sei riesig, berichtet France Info. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war vor Ort und kündigte an, die Notre-Dame nach dem Feuer zu restaurieren. Dafür will er einen Fonds einrichten. Israelische Forschende haben ein Mini-Herz gedruckt. Es ist das erste komplette Herz aus menschlichem Gewebe, hergestellt mit einem 3D-Drucker aus Biotinten. Das Herz sei komplett kompatibel mit dem Patienten, weil es aus seinem eigenen Gewebe geschaffen sei und deshalb keine Abstoßreaktion auslöse, so der Studienleiter der Universität Tel Aviv. Der Prototyp, so groß wie ein Hasenherz, reife nun in einem speziellen Bioreaktor. Und binnen eines Jahres wollen die Forschenden weitere Herze in Tierversuchen testen. Bis zum Einsatz beim Menschen dauert es allerdings noch viele Jahre, so der Forscher. Nun zum Wetter. Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen bis zu 21 Grad. Es bleibt sonnig mit einigen Wolkenfeldern.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Jede zehnte Schweizerin und jeder zehnte Schweizer wohnt im Ausland. Insgesamt rund 750.000 Menschen. Das ist kein neues Phänomen der modernen Globalisierung, sondern Auswanderung hat in der Schweiz ebenso Tradition wie Einwanderung. Das zeigt die aktuelle Ausstellung «Die Schweiz anderswo» im Forum Schweizer Geschichte in Schweiz. In mehreren Räumen werden exemplarisch Geschichten und Schicksale einzelner Personen oder Bevölkerungsgruppen erzählt und mit Bildern und Gegenständen illustriert. Es sind Geschichten von Armen, die der Schweiz entflüchtet sind, weil sie sich in der Ferne das große Glück erhofften. Es sind Geschichten von denjenigen, die das Glück fanden, aber auch von denjenigen, die wieder heimgekehrt sind. Michael Spahr hat sich die Ausstellung «Die Schweiz anderswo» angeschaut und dort zwei Frauen getroffen, die sich mit der Geschichte der Schweizer Auswanderung beschäftigt haben. Zuerst sprach er mit der Kuratorin Pia Schubiger und fragte nach Gründen für Auswanderung.
Ja, ich habe versucht, eine ganze große Palette von ganz unterschiedlichen Motivationen auch zu zeigen. Meistens ist der Hintergrund schon ein wirtschaftlicher, aber nicht jeder, von dem ich hier erzähle, musste gehen. Viele hatten auch einfach eine Neugierde oder einen Willen, anderswo etwas noch Interessanteres machen zu können, wie zum Beispiel dieser Jakob Müller, der mit knapp 20 Jahren nach Konstantinopel geht. Er hätte ja auch hier einfach als Bahnangestellter weiterarbeiten können, aber der hat ein Inserat gesehen und hat gesagt, da gehe ich hin, das wird schon noch interessanter als hier bei der Nordostbahn.
Und er ist dann beim Orient-Express gelandet oder bei der Orientbahn und war dort ein wichtiger Mann, der diese Zugreisen von Europa, von London bis in den Orient organisiert hat und dafür ganz viele Medaillen erhalten hat. Es gibt aber eben auch eine andere Geschichte, die mir persönlich jetzt aufgefallen ist. Die Geschichte, dass in den 30er Jahren, als die Wirtschaftskrise in der Schweiz war, der Bund armen Leuten sogar Geld gegeben hat, um auszuwandern.
Ja, richtig. Das war um 1922. Da hat der Bund sich überlegt, ob er einzelne bereits ausreisewillige Leute, die nach Argentinien oder Brasilien oder Kanada, das waren so die drei Destinationen, die in Frage kamen, unterstützen will, damit sie dort ein neues Auskommen, eine neue Existenz aufbauen konnten. Und da gab es sehr kontroverse Diskussionen, weil man hat sich auch erinnert in der Vergangenheit, wo man Leute quasi auch weggeschickt hat oder unterstützt hat oder sie aufgefordert hat zu gehen. Das wollte man nicht wiederholen, sondern es sollte wirklich eine Subvention für Ausreisewillige sein.
Und viele dieser Menschen waren dann nicht so erfolgreich, wenn sie ausgewandert sind. Viele sind dann auch wieder zurückgekehrt. Es gibt dann natürlich auch viele Geschichten von Leuten, die sehr erfolgreich waren. Unternehmer, die in die Ferne gingen und dort erfolgreich zum Beispiel eine große Plantage aufbauten. Aber man kann das auch kritisch anschauen und sagen, das waren ja eigentlich Kolonialherren. Die haben den Kolonialismus und alles Negative, was damit verbunden ist, auch in die Welt hinausgetragen.
Ja, natürlich sagen wir das heute zu Recht so. Nur diese Leute hatten natürlich gar nicht diese Perspektive auf das, was sie taten damals, weil die Schweiz war ja keine Kolonialmacht und deshalb haben die Leute sich auch nicht als Anteilhaber von Kolonialmächten oder als Profiteure verstanden, sondern sie wurden gerufen von Verwandten oder sie hatten gehört, dass man sich dort Land pachten kann, dass man dort erfolgreich Plantagen aufbauen kann. Und ja, sie haben diese Chance wahrgenommen. Der andere Blick, der hat ja auch erst sehr viel später eingesetzt. Aber heute müssen wir das auch so betrachten, dass sie quasi eine Nische in dieser kolonialen Ökonomie gefunden haben. Also mehr als eine Nische. Sie waren erfolgreich. Sie haben dort auch quasi ein Reichtum sich anhäufen können, teilweise.
Es gibt gleichzeitig auch Geschichten von Leuten, die zum Beispiel ins westliche Afrika gingen und dort sogar aktiv mithalfen, gegen die Sklaverei zu kämpfen. Also es gibt auch diese Seite der Entkolonialisierungsgeschichte, könnte man schon fast sagen. Wie steht es denn eigentlich mit den Leuten, die zurückkehren? Erhalten die auch einen Fokus in dieser Ausstellung?
Ja, ich thematisiere sie naheliegenderweise anhand dieser ganzen Community, die aus Russland zurückkam, nach der Revolution um 1917. Da kamen ganze Schübe, also zwischen 1917 und 1923, kamen um die 8000 Menschen zurück, die ihr Hab und Gut und ihr Vermögen in Russland verloren hatten und waren hier mittellos und mussten unterstützt werden. Ja, diese Rückkehrer, die gab es natürlich. Und dann wird auch eine kleine Kolonie in Chabo bei Odessa thematisiert.
Ist es auch ein Thema, dass eben die Rückkehrer, die Rückkehrerinnen, die es ja heute auch immer wieder gibt, weil ja jede zehnte Schweizerin, jeder zehnte Schweizer im Ausland lebt, wurden die immer mit offenen Armen empfangen?
Also gerade jetzt in diesem Fall von Chabo, die Leute, die waren, mit denen hatte man ja nicht mehr gerechnet, die eben, was macht man jetzt, oder? Aber die Leute sind da und stellen zu Recht auch eine Forderung und sagen, ja, also meine Vorfahren sind von hier, es muss eine Möglichkeit geben, dass ich hier wieder ein Auskommen haben kann. Mit offenen Armen, nein, vielleicht nicht, aber wir müssen uns immer wieder neuen Situationen stellen und Migration ist kein Einweg. Das ist eine transnationale Geschichte und damit werden wir uns noch sehr viel beschäftigen in der Zukunft.
Genau, und wenn man diese Ausstellung sieht, erlebt man eben auch Migration zwar aus einem besonderen Blickwinkel, weil es um Schweizer und Schweizerinnen geht, die migriert sind, und gleichzeitig zeigt diese Ausstellung auch auf, dass die Schweiz irgendwo durch ganz normal ist und nichts Besonderes.
Ja, also in diesem neuesten Essay von Leo Schelbert ist das auch sehr prägnant gesagt. Er zeigt die Schweiz als Normalfall auf im Sinne von einer, wie soll ich sagen, einer Präsenz, einer globalen Präsenz überall. Und alle Länder, sagt er und zeigt das sehr schön auf, waren und sind gleichzeitig global Präsenz. Und die Schweiz ist doch keine Ausnahme.
Sagt Pia Schubiger, Kuratorin der Ausstellung «Die Schweiz anderswo». Die Ausstellung im Forum Schweizer Geschichte in Schweiz dauert noch bis am 29. September.
Rabe Info.
Gleich sprechen wir hier über eine ganz besondere Geschichte, eine ganz besondere Auswanderungsgeschichte. Zuerst aber gibt's hier Musik von zwei ausgewanderten Schweizern. Moses Eaton aus Australien und Christoph Müller aus Frankreich haben sich zusammengetan zu Swiss Conspiracy, hier zu hören mit Cumbia Albina featuring Hansu Lee. Rebe-Info. Die meisten sogenannten Auslandschweizer und Schweizerinnen wohnen in den Nachbarländern Frankreich und Deutschland oder in anderen EU-Staaten. Vor 100 Jahren noch war eine andere Destination enorm populär. Amerika. Und zwar sowohl Süd- als auch Nordamerika. In den USA gibt es ganze Städte, die von Schweizerinnen und Schweizern gegründet wurden, oder ganze Stadtteile. In Louisville, in Kentucky zum Beispiel, stammen sehr viele Menschen aus Einsiedeln. Nun hat Ihnen Susanne Bosshardt-Kählin das Buch «Einsiedeln anderswo» gewidmet. Michael Spahr hat die Autorin an der Ausstellung «Die Schweiz anderswo» getroffen und wollte wissen, was hat sie auf die Geschichte der Einsiedler und Einsiedlerinnen in Kentucky gebracht.
Es war eigentlich rein zufällig, dass ich im Jahr 2006 auf einer Reportagereise nach Indiana in Louisville, Kentucky vorbeikam und habe erfahren, dass dort ganz viele Leute aus Einsiedeln ausgewandert sind. Es waren dort Leute mit Namen Kählin, Schönbechler, Birchler, Zehnder, also alles Leute aus der Region, die sich dort niedergelassen hatten. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht und hörte, dass es Hunderte von Einsiedlern in Louisville hatte. Ich hatte dann das Projekt auf die Seite gelegt, weil ich anderweitig Auswandererbücher geschrieben habe und bin dann nach 8 Jahren, 2014, habe ich gesagt, ah, das sind ja noch die Louisviller, denen möchte ich jetzt ihre Geschichte erzählen. Und bin dann mit einem jungen Team, einem Historiker aus Einsiedeln, einem Fotograf und einer Kamerafrau, sind wir zu viert nach Louisville gereist, in Kentucky, und haben dort einfach mal Field Research gemacht. Wir haben gesucht, was ist noch an Swissness, was ist noch an Einsiedlertum herum, und haben da unglaubliche Sachen erfahren.
Fangen wir gleich mal an bei der Auswanderung. Also ja. Gibt es bestimmte Gründe, warum besonders viele Leute aus der Innerschweiz, aus Einsiedeln nach Kentucky, nach Louisville gegangen sind?
Also ganz genau weiß man es nicht, weil hat das auch der Herr Historiker nicht herausgefunden. Ein Fakt war, dass 1852 in der Nähe von Louisville, eben in Indiana, das Kloster St. Meinrad gegründet wurde von Einsiedler-Benediktinern. Ausschlaggebend war der Sonderbundskrieg. Man wusste nicht, wird das Kloster in Einsiedeln auch aufgehoben? So hatten sie eine Filiale in Amerika. Das waren die ersten Einsiedler, die eigentlich in die Region gingen. Aber warum nachher Leute nach Kentucky, Louisville, eine Stunde von St. Meinrad weg, sich niedergelassen haben, weiß man nicht genau. Man weiß aber, dass erst die Amerikaner damals wollten natürlich das Land, das Europäern zur Neubesiedlung übergeben. Es war sehr attraktiv. Die ersten Einsiedler gingen rüber und haben dann ihre Landsleute eingeladen, haben gesagt, kommt hierher, hier fließt Honig und Milch, hier könnt ihr Land haben. Und Einsiedeln war eine ärmliche Gegend. Es hatte nicht gerade Hungersnöte, aber die Leute haben riesengroße Familien und wenig Land im Verhältnis. Und so war Amerika eigentlich der Traum, der große Traum von einem besseren Leben.
Wenn wir Migrationsgeschichten von der Schweiz anschauen, gibt es ja auch immer wieder solche, die nicht sehr erfolgreich verliefen, die dann eines Tages zurück in die Schweiz kamen. Jetzt sind aber dort sehr viele geblieben eben, ja, und sind heute Amerikaner, Amerikanerinnen. Warum hat dort die Auswanderung oder die Einwanderung, je nachdem aus welcher Perspektive man es anschaut, so gut funktioniert?
Louisville war damals eine aufstrebende Stadt am Ohio River. Es war wirtschaftlich interessant und die Bauern, eben die jetzt am Beispiel der Einsiedler, die bekamen Land für Kartoffeln anzupflanzen, für Viehwirtschaft, und sie haben sich dann einen Namen gemacht, sehr schnell als Dairy Farmers, also Milchprodukte. Sie waren die ersten Milchmänner in Louisville, und so Familien Zehnder und Bissig, die haben dann eigentlich auch Erler aus der Region, die haben sich hatten ein Monopol schließlich in der ganzen Milch, im Milchbusiness, und so waren waren sie, also nicht alle, aber einige davon waren sehr erfolgreich und haben sich in diesem Metier eigentlich das, was sie von zu Hause her mitbrachten an Know-how, haben sie dann auch in der neuen Welt, in die neue Welt rübergebracht.
Sie haben diese Leute jetzt besucht, mit ihnen gesprochen und Sie haben es schon erwähnt, Sie haben auch gefragt, ob da noch etwas Schweizerisches, ein bisschen Swissness oder so übrig geblieben ist. Was ist tatsächlich noch da? Gibt es auch Verbindungen, Kontakte zur alten Heimat?
Es ist so, also als ich 2006 das erste Mal dort war, hatte es noch ein bisschen was Schweizerisches. Also die Swiss Hall war allerdings schon verkauft, die gab es nicht mehr, aber es gab das Kälins Restaurant zum Beispiel noch, wo es heisst, der Geschichte nach der Cheeseburger erfunden wurde von diesen Kälins. Und als ich dann 14 wirklich anfing zu forschen, habe ich gemerkt, oh, es ist 3 vor 12, es ist also fast nichts mehr da. Ich habe dann aber noch so Menschen getroffen im Alter zwischen 60 und 80, die noch von ihren Großeltern wussten, die ausgewandert waren. Aber ich habe gemerkt, es ist wirklich die letzte Chance, um noch etwas herauszufinden. Ich habe dann mit diesen, wie Sie sagen, Amerikanerinnen, Amerikanern gesprochen, habe sie nach ihren Vorfahren gefragt und ich merkte, es ist wirklich, also 10 Jahre später wäre nichts mehr da gewesen. 4., 5. Generation. Was ich sehr spürte, sie aber eine enorme Sehnsucht zu wissen, woher kommen wir eigentlich. Das ist einfach das Thema der Identitätssuche, die momentan sehr wieder aktuell ist. Und auf dieser Welle bin ich ein bisschen geritten natürlich und konnte so die Menschen begeistern. Also auch Jüngere, die kommen jetzt auch nach Einsiedeln neuestens. Also das ist ganz spannend. Letzte Woche war eine Richterin mit Namen Kälin bei uns in Einsiedeln und die war hell begeistert und hat gesagt, ich gehe jetzt zurück als junger Mensch, als junge Kälin und werde in Louisville die Werbetrommel schlagen, damit die Brücke wieder aktiviert werden kann.
In der heutigen Zeit vielleicht gar nicht so schlecht, in einer Zeit, in der es plötzlich Fronten gibt zwischen den USA und Europa. Ja. Gibt es aber auch einen verklärten Blick auf die Schweiz vielleicht von dort? Das ist ja auch so typisch für Leute, die über Generationen an einem anderen Ort gewohnt haben, dass sie etwas glorifizieren, dass es gar nicht mehr oder vielleicht auch gar nie existiert hat.
Eben, das ist natürlich schon auch da. Ich habe dann so eine Umfrage gemacht und habe gefragt, ja, wie stellt ihr euch dann jetzt in unserem Fall Einsiedeln vor? Und da kamen natürlich schon Begriffe von ruhig, gemütlich, friedlich, überall Geranien an den Fenstern, Kühe mit Glocken auf den Weiden. Und also sie haben schon natürlich zum Teil diese Verklärung von Switzerland is just beautiful. Und oft kam auch die Frage, warum sind dann die Leute überhaupt gegangen aus so einer wunderbaren Gegend? Also, und da musste ich schon sagen, also ja, so wie ihr es jetzt heute Nachmittag seht beim Sonnenschein, so ist's oder so war es dann im 19. Jahrhundert schon nicht in unserer Gegend.
Das sagt Susan Bossart-Kehlin. Sie hat das Buch «Einsiedeln, anderswo, Präsenz eines Innerschweizer Dorfes in der amerikanischen Stadt Louisville, Kentucky» herausgegeben. Ihre Geschichte ist Teil der Ausstellung «Die Schweiz anderswo» im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz. Diese dauert noch bis am 29. September. Mehr Infos gibt's auf info.rabe.ch und dort gibt es auch noch ein Interview mit dem Präsidenten der Auslandschweizer Organisation, das wir gestern ausgestrahlt haben.
Rabe Info.
In einer fremden Kultur funktionieren gewisse Dinge vielleicht ein bisschen anders, als man dies von zu Hause gewohnt ist. Das kann zu Konflikten führen und man ist froh um jemanden, an den man sich wenden kann. Jemand, der vermittelt. Genau das tut Sassi Kumar Tharmalingam. Er arbeitet im Haus der Religionen als ayurvedischer Koch, als Priester im Hindu-Tempel und als interkultureller Mediator. In der Serie «Bern ist es so», dem etwas anderen Stadtführer der Burgergemeinde Bern, wird Sassi Kumar Tharmalingam vorgestellt.
Ich bin eigentlich im Haus der Religion Angestellter als ein ayurvedischer Koch. So, ich muss auch einen Vita-Patent machen hier im Kanton Bern. Ja, man muss auch ein Fleischstück kennenlernen, obwohl ich kein Fleisch berühren. Und Weinkunde muss ich auch besuchen, obwohl also ich nicht probieren könnte. Und ab und zu mache ich auch Führungen im Haus. Hier im Hindu-Tempel, ich bin der Hauptpriester und ich bin ein Familienvater. Ich habe 2 Kinder. Und hier im Tempel, ich bin auch tätig als ein interreligiöser, interkultureller Mediator. Das heißt, wenn irgendein Konflikt liegt zwischen Eltern und Kindern, ich bearbeite mit diesem Konflikt lösend. Im Inselspital, ab und zu bekomme ich einen Anruf als ein Seelsorger, steige ich auch ein, Mitternacht oder frühmorgen, bis Sterbebegleitung. Und ich organisiere auch Trauerritual ganz in Schweiz. Wenn ein Hindu stirbt, der Sarg wird verbrannt, der Asche geht ins Wasser. Aber wir dürfen nicht hier irgendwo Berner Aare oder Bielersee, ist nicht erlaubt. Darum, ich organisiere diese Urene nach Indien zu schicken, Nordindien neben Gangefluss. Dort habe ich eine Organisation. Wenn Sie dieses Paket ankommen, dann machen Sie ein Foto, alles bekomme ich per Mail. Das würde ich weiterleiten für Ihre Angehörige. Bei uns im Hindus gibt es immer sehr viele laute Musik. Ja, also es ist sehr festlich, aber trotzdem, als ein Priester, es ist nicht genug nur Ritual, sondern man sollte auch einen Platz haben, auch im Hindus, irgendeinmal, dass man ganz ruhig sitzen und innen zu fahren und den innere Kraft zu spüren. Das kriege ich hier im buddhistischen Tempel. Und wenn ich in den Kirche betrete, dann habe ich dort auch ein gutes Gefühl. Da kann man auch ein ruhiges Ort. Aber was mir traurig macht in die Kirche, sie haben viele Symbole weggeräumt und viele Rituelle haben sie auch weggeräumt. Und das ist eigentlich schade für die Zukunft. Die nächste Generation muss auch irgendetwas spüren. Also dass sie etwas berührbar sein oder dass sie auch etwas schnuppern oder schmecken. Es ist sehr wichtig. Darum ist der Kirche auch ein bisschen leer. Das macht mich traurig. Ja, und wenn ich den Islam besuche, dort nehme ich auch eine wichtige, positive Sache. Sie sind sehr Gläubige. Also sie haben Vertrauen auf ihre Richtung. Sie haben keinen Zweifel. Sie stellen auch nicht hunderte Fragen. Es ist gut, dass sie ihre Sachen vertrauen, aber man muss auch den anderen akzeptieren. Und ab und zu habe ich das erlebt, dass sie uns komisch schaut, bis es plötzlich hier ein Hindu-Priester mit seiner Aschestrich vor dem Moschee. Also es braucht Zeit vielleicht, dass sie noch langsam üben und sehen und verstehen. Da braucht sicher Zeit.
Sasi Kumar Dharmalingam haben wir hier gehört. Er ist ayurvedischer Koch, Hindu-Priester und interkultureller Mediator im Haus der Religionen. Das Porträt stammt aus der Serie «Bern ist es so?» der Berner Burgergemeinde. Diesen und viele andere Beiträge gibt's auf bernisteso.ch.
Rebe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 16. April. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noel Grossenbacher und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Voitz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.